Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, ich freue mich, dass Sie zuhören. Zwei Erzählbande haben wir heute im Programm. Von der vielfach ausgezeichneten kanadischen Schriftstellerin Margaret Atwood stammt der eine. Mit dem anderen kann man einen noch nicht ganz so bekannten österreichischen Autor entdecken, Christoph Dolgan. Aber erstmal wird es jetzt hier spannend. Die besten Agenten-Thriller funktionieren ja selbst dann noch, wenn man von allem Genrehaften absieht. Ganz sicher gilt das für die Romanreihe Slow Horses des britischen Autors Mick Herron. Etwas zeitversetzt, aber höchst erfolgreich wird die Reihe für Apples Streamingdienst TV Plus verfilmt. Es zeichnet Herons Romane aus, dass sie neben der eigentlichen Handlung ein recht deprimierendes, aber äußerst realistisches Bild der britischen Gesellschaft transportieren. Das Bild einer tief gespaltenen Gesellschaft, zumal seit dem Brexit. In der nun auf Deutsch erschienenen 7. Episode Slough House heißt der Brexit nur noch resigniert. Du weißt schon was. Oliver Jung hat Mick Herrons jüngsten Fall gelesen.
Niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wissen, was das eigentlich bedeutete. Da darf man misstrauisch werden, wenn Peter Judd, ehemals britischer Innenminister und inzwischen machtversessener Politikberater, der Generaldirektorin des Inlandsgeheimdienstes MI5, Diana Tavener, Folgendes zusäuselt.
Niemand will dich unter Druck setzen, Diana. Wir wollen dich nur dazu bewegen, die Dinge aus einer breiteren Perspektive heraus zu betrachten, jetzt, wo du ein Team mit breiteren Interessen leitest.
Aus Peter Judds Vorschlag am Ende der 6. Slow Horses-Episode, den Geheimdienst unter der Hand für eine Public-Private-Partnerschaft zu öffnen, ist also Wirklichkeit geworden. Aber nicht nur das. Die 7. Episode zeigt sofort, welch einen teuflischen Pakt Tavener auf der Suche nach mehr Beinfreiheit im wirtschaftlich strauchelnden Post-Brexit-Großbritannien damit eingegangen ist. Sie hat die Seele des Dienstes an geheime Investoren verkauft. Die verlangen nun Einfluss, unter anderem die Einstellung der Überwachung der britischen Gelbwesten. Mick Herrons Slow Horses Romane gehören auch deshalb zu den am besten erzählten und anspruchsvollsten Agenten-Thrillern unserer Tage, weil sie eine hochamüsante Handlung stets raffiniert mit politischen Ereignissen und Debatten verbinden. In der aktuellen Episode, die im Original schon vor 3 Jahren erschienen ist, knüpft Herron an die Giftanschläge von Salisbury im Frühjahr 2018 an. Damals hatten Agenten des russischen Militärgeheimdiensts GRU einen Nervenkampfstoffanschlag auf den Überläufer Sergei Skripal und dessen Tochter verübt, bei dem eine unbeteiligte Britin starb. Mit dem Geld aus der schwarzen Kasse hat Diana Tavener dafür nun, am Parlament vorbei, Rache genommen. Sie ließ eine der für den Novichok-Anschlag verantwortlichen Personen von Söldnern in Russland ermorden. Das freut die nationalistisch gesinnten Geldgeber, aber erzürnt einen allbekannten Autokraten, der gerne oberkörperfrei für Fotografen posiert. So erfahren die Leser, dass die GRU
dem britischen Geheimdienst den Krieg erklärt hat, auf Putins Befehl hin. Und dass sie eine ähnliche Abteilung hier in Großbritannien identifiziert haben, eine Art Killerkommando. Und dass sie vorhaben, einen nach dem anderen von ihnen auszulöschen.
Gemeint sind hier die Slow Horses, die ins baufällige Slough House abgeschobenen Agentenversager des Inlandsgeheimdiensts, die unter der sarkastischen, aber starken Führung durch den äußerlich nicht von einem Penner zu unterscheidenden Jackson Lamb stets die härtesten Fälle knacken, auch wenn ihnen das mehr unterläuft, als dass ihre Pläne wirklich aufgingen. Eiskalte Killer sind die meist mit sinnloser Schreibtischarbeit ruhig gestellten Antihelden zwar gewiss nicht, das wissen selbst die Russen, aber die pfeifen auf die Wahrheit. Es geht ihnen bei den Mordanschlägen auf die Slow Horses-Truppe nur darum, einen Vergeltungserfolg vermelden zu können.
Sie müssen nur dabei gesehen werden. Von uns. Von dem schwulen Husaren persönlich. Willkommen in der Welt der Fake News, Jackson.
Gelenkte Nachrichten spielen noch auf andere Weise eine Rolle in diesem Roman. Denn zu Peter Judds Verbündeten, die sich in den Geheimdienst eingekauft haben, gehört auch der Gründer eines Online-Medienimperiums, das an die rechtskonservative Plattform GB News erinnert. Mick Herrons Bücher leben vom bösen, schlagfertigen Witz und von ihren unerhört spannend zugespitzten Plots, die auf vielen Ebenen vom Scheitern erzählen. Aber nicht minder wichtig sind die bis ins Detail stimmigen Charakterzeichnungen der sich gegenseitig foppenden und doch bei Gefahr rückhaltlos füreinander einstehenden Protagonisten. Vom ständig furzenden Genie Jackson Lamb und seiner rechten Hand, der Gouvernante Catherine Standish, über die versierte Louisa Guy, den selbstverliebten Computer-Nerd Roddy Ho und die aggressive, zugedröhnte Shirley Dander bis zum stets überambitionierten River Cartwright. Noch recht neu im Team ist der Pole Lech Wiczynski, dem Kinderpornos untergeschoben worden waren. Ein Vorwurf, von dem immer etwas haften bleibt. Ein Wiedersehen gibt es mit einer Figur aus der Frühzeit der Reihe, aber erkauft wird das mit einem wahren Schockmoment zum Finale. Wie diese vermeintlich lahmen Gäule, die bald von ganz verschiedenen Instanzen beschattet werden, ihren Verfolgern davon zu galoppieren versuchen und dabei ein solches Chaos anrichten, dass es nur mit vereinten Kräften halbwegs bereinigt werden kann, das ist wieder famos inszeniert. Und erneut ist es eine gewitzte Abrechnung mit neoliberaler Politik. Doch wo Putin ins Spiel kommt, wird es ernst. Einige Horses bleiben tatsächlich auf der Strecke. Welch ein Glück, dass der russische Geheimdienst nur an eine veraltete Mitgliederliste gekommen ist.
Oliver Jung war das über Mick Herrons Slough House, ein Fall für die Slow Horses. Stefanie Schäfer hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Diogenes Verlag. 432 Seiten, der Preis 19 Euro. Nach einem Thriller könnte auch der Titel des Buches klingen, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Hier kommen wir nicht lebend raus. Aber das wäre die falsche Spur. Es handelt sich um einen Band mit Erzählung von Margaret Atwood. Margaret Atwood, 1939 in Ottawa geboren, zählt zu den wesentlichen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Gleich zweimal wurde sie mit dem Booker Prize bedacht und auch der Friedenspreis des deutschen Buchhandels gehört zu ihren vielen Auszeichnungen. Einem breiten Publikum ist Atwood wohl vor allem durch ihren dystopischen Roman Der Report der Magd bekannt. Hier kommen wir nicht lebend raus, heißt ihr jüngster Erzählband. Er ist ihrem 2019 verstorbenen Ehemann gewidmet. Undine Fuchs ist unsere Kritikerin.
Der Glaube, dass Katzen nicht so einfach sterben, hält sich seit dem Mittelalter hartnäckig. 7 Leben schreibt man ihnen hierzulande zu, in England sind es ganze 9. Zwar ziert ein Exemplar dieser Gattung Margaret Atwoods neuen Erzählband »Hier kommen wir nicht lebend raus«, doch wird das Tier namens Smudgy, die Kurzgeschichte, in der sie vorkommt, nicht überleben. Stattdessen findet sie ein etwas unwürdiges Ende mit Katzendiabetes im Kühlschrank ihrer Besitzerin Nell. Die wiederum steht im Zentrum einer ganzen Reihe von Erzählungen des Bandes. Dessen unheilvoller Titel entstammt der ersten Geschichte, in der Nell mit ihrem Partner Tick ausgerechnet einen Erste-Hilfe-Kurs besucht.
Man kann es nie wissen. Niemand kennt den Ausgang, der zu Recht so heißt. Alle müssen irgendwann hindurch und niemand kommt zurück. Hier kommen wir nicht lebend raus, hatte Tick früher immer gewitzelt, obwohl es kein Witz war.
Das Buch ist vor allem ein Erinnerungsband, zusammengesetzt aus 3 Erzählzyklen. Während der 2. Zyklus eine Reihe von eigenständigen Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenbindet, ist die Erzählerin der Texte im 1. und letzten Zyklus immer dieselbe. Nell, die ihr Leben lang die Geschichten der Menschen um sie herum gesammelt hat und die nun im Alter zur Archivarin der Toten avanciert.
In dem Jahr schenkten mir beide ihre Geschichten. Da sie wussten, was für ein Wesen ich war, wussten sie auch, ja, vertrauten darauf, dass ich eines Tages von ihrem Leben erzählen würde.
Also erzählt die Frau. Nicht nur vom Ableben Smudgies, sondern auch von einer Reihe verstorbener Weggefährten, darunter ihr ehemaliger Vermieter sowie ihr Schwiegervater. Ständiger Begleiter dieser Episoden ist Nells Ehemann Tick. Nie steht er im Vordergrund, immer ist er präsent. Vor dem Hintergrund von Nells Erzählungen zeichnen sich damit immer auch, oder vielleicht vor allem, die Konturen eines gemeinsam verbrachten Lebens ab. Bis zu der Erzählung »Ein Holzkästchen«, die von Ticks Ableben handelt und die wohl traurigste des Bandes darstellt. Doch nicht umsonst ziert dessen Cover ausgerechnet eine Katze. Denn auch wenn keine der Figuren 7 Leben hat, beweist Atwood ein Faible für das mit diesem Tier assoziierte Gespenstische. Die Toten sind bei ihr nämlich keinesfalls verschwunden. So berichtet Nell in der Erzählung »Witwen« in einem Brief an eine Freundin.
Und es würde dich über Gebühr beunruhigen, wenn ich zu dir sagen würde, Tick ist nicht direkt weg. Du würdest gleich auf Geister schließen oder auf Wahnvorstellungen meinerseits oder Demenz. Aber nichts von dem träfe zu. Später wirst du sie vielleicht nachvollziehen können, diese Verwerfungen, diese zeitlichen Faltenwürfe. An einigen Stellen dieser neu gefalteten Zeit existiert Tick noch immer.
Es kommt einem der Dichter Simonides in den Sinn, der laut Cicero die Mnemotechnik begründet. Während eines Festmahls soll Simonides den Raum verlassen haben, da stürzte das Gebäude ein und begrub alle Gäste unter sich. Der Dichter allein war in der Lage, die Toten anhand der Sitzordnung zu identifizieren. Edward wandelt nun auf seinen Spuren. Erinnern ist bei ihr das Erinnern der Überlebenden an die Toten. Damit bilden die zeitlichen Faltenwürfe den poetologischen Brennpunkt des gesamten Erzählbandes. Solche Verwerfungen des Erinnerns kennen Edward-Leser bereits als Erzählprinzip aus Der blinde Mörder oder Alias Grace. Anders als in diesen Werken spielt die Autorin aber, gerade im zweiten Zyklus der Sammlung, in ganz unterschiedlichen Modi mit den Geistern der Vergangenheit. Da wird es durchaus kurios, wenn sie ein fiktives Interview mit dem Geist George Orwells führt, der im Körper eines Mediums namens Mrs. Verity gefangen ist. Oder wenn sie eine Schnecke zu Wort kommen lässt, die zu ihrem Leidwesen als Bankangestellte wiedergeboren wurde und nun sehnsüchtig über ihr altes Leben sinniert. Dabei glänzt der zweite Zyklus vor allem durch seine wunderlichen Figuren, denen Edward, selbst im Tragischen, immer wieder eine scharfe Zunge zugesteht. In der Erzählung »Meine böse Mutter« beispielsweise fragt sich die vaterlos aufgewachsene Erzählerin, ob ihre Mutter vielleicht eine Hexe war.
Wobei ich damals nicht sicher war, ob dieser Vater immer noch unter den sogenannten Lebenden weilte. Als ich 4 oder 5 war, sagte meine Mutter, sie habe ihn in den Gartenzwerg verwandelt, der auf unserem Treppchen vor der Haustür stand. Er sei glücklicher so, sagte sie. Als Gartenzwerg müsse er nichts tun. Weder Rasenmähen, das könne er ohnehin nicht gut, noch Entscheidungen treffen. Das hasse er nämlich. Er könne einfach das Wetter genießen.
Wer einen Roman schreibt, muss das Grauen fein dosieren. Packt man all das schräge Zeug hinein, das auf der Welt passiert, kann nur noch ein psychopathischer Sadist das Buch verkraften, erklärt Edward in ihrer 2022 auf Deutsch erschienenen Essaysammlung »Brennende Fragen«. Diesem Motto bleibt sie auch in ihrem neuen Erzählband treu. Zwar lassen uns die Geister der Vergangenheit manchmal erschaudern, wenn die Autorin beispielsweise in »Freizone« eine dystopische Zukunft entwirft. Doch ist in jeder der Geschichten auch das Augenzwinkernde, der Edwardsche Humor präsent. Hier kommen wir nicht lebend raus, ist ein in vielen Farben schillernder Band, der zwischen Trauer und Erschrecken nie bitter wird.
Das sagt Undine Fuchs über Margaret Atwood, Hier kommen wir nicht lebend raus. Monika Bark hat die Erzählungen übersetzt und erschienen sind sie im Berlin Verlag. 304 Seiten, 26 Euro. Und Achtung, nun wird es noch einmal eher finster, jedenfalls atmosphärisch. Wer biografische Angaben zu Christoph Dolgan sucht, wird nur schwer fündig werden. Der im Fach Germanistik promovierte Österreicher, 1979 in Graz geboren, scheint die Medien und überhaupt die Öffentlichkeit eher zu scheuen. Autobiografisches war ihm verhasst, heißt es passenderweise in seinem neuen Erzählband Blitzeis-Identität. Nach 2 Romanen ist dies Dolgans 3. belletristisches Buch. In der Grundstimmung düster sind sie alle 3. Und gerade diesen Erzählungen ist mit einfachen Erklärungen kaum beizukommen. Angela Gutzeit zu Christoph Dolgans sprachlich facettenreichem Band Blitzeis-Identität.
Kulturgeschichtlich gesehen ist die Faszination für das Ruinöse ein uralter Topos. In ihm verdichten sich Verfall, Melancholie und eine Sehnsucht der Flüchtigkeit der Zeit zu entgehen. Mit dieser Magie des Abgelebten hat sich der österreichische Schriftsteller Christoph Dolgan in seinen Texten aufs Engste verbunden. 2019 bekräftigte Dolgan dieses Interesse, wohl besser gesagt seine Obsession, mit einem Beitrag in der Literaturzeitschrift Manuskripte. Aborte, Annäherung an einen Topos, heißt der Text, angereichert mit eigenen Fotos, die das Innenleben von Gebäuden zeigen im Zustand ihres langsamen Zerfalls. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Autor bereits seine Dissertation zu Leopold von Sacher-Masoch sowie sein Romandebüt Ballastexistenz über eine tödlich endende Alkoholsucht einer Mutter, wie auch den nachfolgenden Coming-of-Age-Roman 11 Nächte und ein Tag veröffentlicht. In beiden Romanen Dolgans begegnen wir Figuren, die mit Unorten geradezu verschmelzen. Nicht anders im nun erschienenen Erzählungsband Blitzeis-Identität. Darin entkommt kaum einer der Protagonisten den heruntergekommenen Örtlichkeiten, die der Autor mit detailversessener Akribie zu beschreiben weiß. Die Erzählung Dein Schwesternphantasma zum Beispiel beginnt so.
Morsche Luft, pelzige Feuchtigkeit, unverputzte Backsteinwände, gewölbte Decken. In einem der ausladenden Spinnennetze hängen von Schimmel weiß überwachsene, abgelegte Spinnenhäute, gefangen im eigenen Netz wie Nahrung, als könnte man sich selbst verzehren. Die Räume sind vollgepackt mit Dingen, die deine Eltern ausgemistet, aber nie weggeworfen haben.
Der Erzähler, der hier von sich selbst in der zweiten Person Singular spricht, betritt das verlassene Elternhaus, das ihn nun geradezu verschlingt. Im Obstkeller macht er sich über das alkoholgetränkte Eingemachte her. Bald liegt er in Lachen von matschigen Früchten und Blut, das ihm aus einer Wunde durch zersplittertes Glas quillt. Eine unsichtbare Schwester flüstert ihm wie ein zweites Ich düstere Prophezeiungen zu, die von der Qual des Schreibens sprechen, von der Unmöglichkeit, die menschliche Existenz bis auf den Urgrund auszuleuchten.
Alles wirst du zermalmen. Leeres Papier wird dein Buchstabenmund beschriften, Beschriftetes überschreiben. Du wirst zu keinem Ende kommen.
Überhaupt reflektiert Christoph Dolgan in seinen Erzählungen immer wieder das Schreiben. In der titelgebenden Geschichte Blitzeis-Identität berichtet ein Schriftsteller von einer seiner Erzählungen mit eben diesem Titel. Im Folgenden verknüpfen sich zwei Erzählstränge. Der eine gibt Ausschnitte dieser literarischen Arbeit wieder, in der eine Frau verzweifelt versucht, ihr eingefrorenes Spiegelbild aus einer Regentonne zu lösen und ins Haus zu tragen, bis sie schließlich selbst in diesem Abbild festfriert. Auf der anderen Ebene erzählt dieser Schriftsteller von seiner Studentenzeit und seinem erotischen Verhältnis zu einer Akademikerin, die sich von ihm mit Eiszapfen penetrieren lässt. In ihrer literaturwissenschaftlichen Dissertation beschäftigt sich diese Frau mit der Figur des Erhängten. Hier wie dort eisige Obsessionen, die um sich selbst kreisen und keine Erlösung verheißen. Er war überzeugt, dass ein Text niemals zu einem Ende kommen konnte. Schrift war nicht abschließbar, heißt es in dieser Geschichte. Und so verharren auch manche anderen Geschichten Dolgans in einer geradezu festgefrorenen Rätselhaftigkeit. Dolgans Erzählungen zeigen Menschen in Stadien auswegloser Selbstbezüglichkeit, wie auch in Phasen ihres psychischen und physischen Verfalls, oft korrespondierend mit den Orten, die sie bewohnen. So in der Geschichte Ein Anfang mit E. Ihre Protagonisten, ein Freak, der Pfandflaschen sammelt, und ein abgehalfterter Schauspieler, beide leben in verwahrlosten Häusern, träumen vom Theater, von einem Ausweg aus ihrer Misere. Ihr Untergang jedoch ist absehbar. Seiner Erzählung Niemandsraum hat Christoph Dolgan ein Zitat von Franz Kafka vorangestellt, wie er überhaupt in diesem Band die Nähe zu literarischen Größen sucht.
Ich glaube an die Macht der Orte, oder richtiger, an die Ohnmacht des Menschen.
So niederdrückend, aber niemals entwürdigend diese Ohnmacht der vielen Versehrten, Verarmten und Verrückten in Dolgans Geschichten erscheinen mag, so belebend ist doch andererseits seine Kunst der absurden Zuspitzung. Da pflegt eine Polin einen Professor, der sich im Rollstuhl durch die Straßen einer Stadt karren lässt, um Wörter zu sammeln, die er auf Flugblättern oder Aushängen entdeckt, um sie anschließend wie Käfer in seinem riesigen Archiv aufzuspießen. Und in der Erzählung Todmann sagt eine junge Frau, Mitglied einer todesverachtenden WhatsApp-Gruppe, dem Tod den Kampf an, indem sie mit einer Kettensäge loszieht, um, wie es heißt, alle Insignien der Todesverherrlichung zu vernichten. Wer die schön schräge Seite dieses sprachbegabten Österreichers nicht zu gutieren weiß, dem wird dieser Band mit seiner Kehrseite, der abgrundtiefen Melancholie, wohl eher Furcht einflößen.
Das sagt Angela Gutzeit über Blitzeis-Identität von Christoph Dolgan. Erschienen sind die Erzählungen im Literaturverlag Droschel, 256 Seiten, 24 Euro. Das war's für heute im Büchermarkt. Danke für Ihr Interesse. Mehr Rezensionen und Berichte aus dem literarischen Leben finden Sie in unserer DLF-App. Hier im Programm folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell mit meinem Kollegen Maximilian Brose. Da geht es unter anderem um innovative Operationen, um die erste gelungene Augentransplantation. Mein Name ist Wiebke Poromka und ich wünsche einen guten Tag und erhellende Lektüren.